Akratisch und akribisch.
Einseitig, aber unparteiisch.
Der libertäre Podcast.
Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
Hallo und herzlich willkommen zum libertären Podcast mit dem Rückblick auf den Februar. Wie immer haben wir verschiedene Themen für euch vorbereitet. In der folgenden Stunde hört ihr Staat statt Revolution zur Machtübernahme von Syriza in Griechenland. Überfall auf marokkanische Flüchtlingslager. Ein Gastbeitrag von Radio Flora. Emma sagt, unser Einstieg ins Emma-Goldman-Jahr. Kunst gegen Cops. Zu den Aktionen gegen den Polizeikongress in Berlin. Extreme Forschung. Unser literarisches Duett rezensiert die neuesten Veröffentlichungen der Extremismusforschung. Neues aus dem Vatikan. Unser liebster Botschafter berichtet. Wo herrscht Anarchie? Auch diesen Monat haben wir die Anarchie und ihre Umtriebe aufgespürt. Linktipp. Eine historische Sammlung der Gipfelproteste. Blockupieren im März. Ein Interview zum Blockupy-Bündnis. Nach dem Wahlsieg vom 25. Januar 2015 hat die linke Partei Syriza zusammen mit der nationalkonservativen Partei der unabhängigen Griechen die Regierung in Griechenland übernommen. Wir sprachen mit Leonidas vom griechischen Hip-Hop-Kollektiv Social Waste über die Bedeutung dieses Wahlsiegs für die autonomen Bewegungen und die gesellschaftliche Selbstorganisation in Griechenland. Mit Leonidas von Social Waste sprachen wir auch im September letzten Jahres über die Situation in Griechenland. Diesmal wollten wir wissen, wie der Wahlsieg von Syriza zu erklären ist und mit welchen Auswirkungen zu rechnen sind.
Dieser Sieg von Syriza ist eine der Folgen von 4 Jahren Bewegungsmobilisierung und auch das Produkt der schwerwiegenden Sparpolitik, welche der griechischen Bevölkerung auferlegt wurde. Die Leute haben nach 4 Jahren beschlossen, dass sie einer linken Partei trauen sollten, sie wählen sollten und im Prinzip deren Agenda wählen sollten, um die Sparpolitik zu beenden. Jetzt sind sie in Verhandlungen mit der Troika und der Europäischen Union und an sich warten wir alle, um zu sehen, was passieren wird.
Tatsächlich ist es noch etwas früh für genaue Prognosen. Allerdings lassen sich Tendenzen in der Politik von Syriza erkennen.
Momentan sind wir auf der Ebene des Rhetorischen und der Ankündigung, welche positiv sind. Zum Beispiel gibt es den Fall der Immigrantinnen zweiter Generation, zu denen Syriza gesagt hat, dass sie ihnen helfen möchte, die Staatsbürgerschaft zu erlangen, dass sie aktuell in Griechenland festsitzen. Das sind Leute, die in Griechenland geboren wurden und hier aufgewachsen sind, aber sie haben keine Staatsbürgerschaft und keine Papiere, also könnten sie jederzeit abgeschoben werden. Syriza hat angekündigt, dass sie die Verhandlungspläne überprüfen wollen. Sie haben nicht angekündigt, dass sie sie stoppen wollen. Sie sind einigen gegenüber sogar positiv eingestellt. Zumindest der Finanzminister Varoufakis sagte, dass er mit einigen der Privatisierungen einverstanden ist. Ein weiteres Problem, das sie haben, ist, dass sie eine Koalition mit einer rechten Partei eingegangen sind, welche fremdenfeindlich und komplett nationalistisch ist. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Also im Prinzip ist gerade alles auf dünnem Eis.
Durch die Krise hatten sich in Griechenland verschiedene Formen der gesellschaftlichen autonomen Selbstorganisation entwickelt. Die Motivation, sich in diese Richtung zu engagieren, könnte sich nun bei den Leuten deutlich verringern. Der erreichte Fortschritt könnte gar verloren gehen.
Das ist meine größte Sorge, denn was die Bewegungen und die Leute, sagen wir 2011, auf der politischen Agenda hatten, und sie haben diese sehr energisch und laut vorgetragen, war eine Ablehnung der politischen Parteien und des politischen Systems Griechenlands, dem politischen System der repräsentativen Demokratie. Und was sie stattdessen auf die Agenda gesetzt hatten, war ein Aufruf zur Autonomie und zur direkten Demokratie. Aber schon davor, vor den Platzbesetzungen, gab es eine große Menge an Initiativen der solidarischen Ökonomie, welche aus Notwendigkeit und nicht aufgrund einer Ideologie entstanden sind. Aus Notwendigkeit, aber sie waren da. Und schon jetzt, seit 2 Jahren, seit den Wahlen von 2012, macht diese Welle der autonomen Initiativen langsam dem parlamentarischen Weg Platz, den Syriza verfolgt. Wenn wir uns anschauen, was zum Beispiel in Lateinamerika passiert ist, vor 15 Jahren in Argentinien, Bolivien, Ecuador, dann sehen wir, dass es das ist, was tatsächlich passierte mit einer linken Regierungsübernahme. Die autonomen Bewegungen von unten, sie verlieren ihr Leitmotiv, und die Leute richten ihre Hoffnung auf die Partei, auf die Regierung. Also ich weiß nicht, aber ich habe Angst, dass wir die gleiche Geschichte auch in Griechenland erleben werden.
Interessant dabei ist auch, wie sich das Verhältnis zwischen der institutionalisierten Politik und den Bewegungen entwickeln wird.
Jetzt gerade haben wir einen Waffenstillstand, also sagen wir die Flitterwochen zwischen den Bewegungen und dem Staat. Was normal ist, das konnte überall in der Welt beobachtet werden, wenn eine linke Partei die Wahlen gewonnen hatte. Also schauen sich auch die Bewegungen die nächsten Schritte der Regierung an und entwickeln dann entsprechende Strategien. Aber was wir wissen ist, dass normalerweise in solchen Fällen, wie es in Argentinien, Bolivien, Ecuador und so weiter passiert ist, dass die Regierung versuchen wird, einige der AnführerInnen der Bewegungen aufzunehmen und jene, die sich gegen Kooptation wehren, zu unterdrücken. Aber jetzt sind wir erstmal in den Flitterwochen. Aber die Bewegungen wissen das und diskutieren auch darüber intern. Also was passieren wird, wird sich noch zeigen.
Syriza stellt dabei keineswegs eine ideologisch homogene Gruppe dar, sondern sollte eher als Zusammenschluss verstanden werden, dessen Ausrichtung von den internen Kräfteverhältnissen abhängt.
Was wir momentan haben, ist eine Mischung. Es gibt eine Fraktion in Syriza, die sich die linke Plattform nennt, welche radikaler ist, sagen wir mal. Sie wären zum Beispiel für einen Euro-Ausstieg, also einen Ausstieg aus der europäischen ökonomischen Idee, dem Euro. Auf der anderen Seite gibt es Technokratinnen, die keine PolitikerInnen sind. Zum Beispiel der Finanzminister Varoufakis und andere Leute, welche Berater für sogar frühere Regierungen waren, wie der PASOK-Regierung. Also im Prinzip gibt es eine Mischung von Leuten und Ideologien in der Partei, eine Mischung aus Technokratinnen und professionellen PolitikerInnen. Und das ist auch ein Kampf, ein interner Kampf, der ausgefochten wird in der Partei. Aber natürlich gibt es da auch Leute, die ihren Hintergrund in den sozialen Bewegungen haben. Also es wird einen ernsten internen Kampf um die ideologische Hegemonie in der Partei geben. Bis jetzt sieht es so aus, als hätten sie aber den Weg der Realpolitik gewählt. Also einfach das, was möglich ist. Die Politik des Möglichen.
Spannend bleibt auch die Beziehung zum Koalitionspartner, den unabhängigen Griechen, welche ideologisch in vielen Punkten kaum mit den Positionen von Syriza zusammenzubringen sind. Fraglich ist, ob die Durchsetzung realpolitischer Ziele hier trotzdem möglich sein wird.
Das wird sich noch zeigen. Ich meine, die haben schwerwiegende Meinungsverschiedenheiten bei verschiedenen Themen, zum Beispiel Migration. Syriza hat eine neue Staatsbürgerschaftsinitiative für die Immigrantinnen zweiter Generation angekündigt. Aber den unabhängigen Griechen, wie sie ja übersetzt heißen, die sind da nicht dafür. Auch wenn, sagen wir mal, Syriza mit der Trennung von Kirche und Staat weiterkommen möchte, auch da sind die unabhängigen Griechen dagegen. Und das haben sie in allen Tönen verlauten lassen. Das zeigte sich auch deutlich, als die neue Regierung ins Amt gekommen ist. Die meisten Abgeordneten von Syriza haben einen politischen Schwur geleistet. Und die unabhängigen Griechen, die meisten von ihnen, haben einen religiösen Schwur geleistet. Und sie sind auch direkt zur religiösen Hierarchie gegangen und haben mit ihnen geredet und ihnen gesagt, dass sie da sind, um ihre Interessen zu sichern. Weiterhin sind sie eine extrem nationalistische Partei, wenn es um die Beziehung zum Klerus geht. Und sie haben den Verteidigungsminister. Ihr Anführer ist der Verteidigungsminister, was schon Teil des Geben und Nehmens ist, das zwischen Ihnen und Syriza stattfindet. Also wir müssen schauen, wie sich das entwickelt. Die Neuigkeiten jetzt sind, dass laut aktueller Umfragen eine große Mehrheit der griechischen Bevölkerung für die Politik von Syriza ist. Vielleicht haben Sie das auch im Hinterkopf, dass, wenn es nochmal zu Wahlen kommen sollte, Sie vielleicht noch eine größere Mehrheit erreichen können als bei der letzten. Ich würde diese Möglichkeit auch nicht ausschließen.
Ob nun nochmal gewählt wird oder nicht, es bleibt die Frage, wie der Staat unter der Führung von Syriza mit den Bewegungen in Griechenland umgehen wird und wie sich die Strategien der Bewegungen wiederum dadurch entwickeln werden. Im Großen und Ganzen erscheint der Wahlsieg Syrizas als zweischneidiges Schwert. Einerseits kann darauf gehofft werden, dass es zu deutlichen Verbesserungen der sozialen Lage vieler Menschen kommen wird, wenn es Syriza gelingt, die Sparmaßnahmen auszusetzen. Andererseits bleibt auch offen, wie sich die Situation für all jene längerfristig ändern wird, die ihre politische Arbeit antiautoritär und außerhalb der staatlichen Institutionen gestalten.
Nun, meine Sichtweise ist, auch weil ich ähnliche Prozesse in Lateinamerika untersucht habe, dass das, was normalerweise passiert ist, dass die linke Partei nach einer kurzen Zeit des Waffenstillstands, der Flitterwochen mit den Bewegungen, anzufangen versucht, ihre eigenen Politiken durchzusetzen, die Bewegungen zu infiltrieren, die infiltriert werden können, den AnführerInnen Regierungspositionen anzubieten oder zu versuchen, die autonomen Initiativen zu finanzieren. Jene, die sich nicht kooptieren lassen, werden unterdrückt und im Laufe der Zeit wird die Partei ihr eigenes oligarchisches System entwickeln, mit ihrer eigenen Hierarchie. Und ich habe keinen Grund anzunehmen, dass es in Griechenland anders laufen wird. Ich wünsche es mir, aber ich mache mir keine allzu großen Hoffnungen. Entscheidend ist jetzt aber, denke ich, dass die Sparmaßnahmen rückgängig gemacht werden, die sehr hohe soziale Kosten für die Menschen in Griechenland hatten. Knapp 30% Arbeitslosenquote, 59% Jugendarbeitslosigkeit, ein Anstieg der Selbstmordrate um 40% in den letzten 4 Jahren und eine gewaltige Depression in der Bevölkerung. Also zumindest das und einige desaströse Privatisierungen, zum Beispiel jene, die die griechischen Küsten zerstören würden. Die sind ja zum Glück noch nicht so zerstört wie die spanischen und italienischen Küsten. Also zumindest diese Fronten verteidigt diese Regierung, hoffe ich. Aber naja, kann man halt nicht wissen. Ich würde jetzt da auch keine allzu großen Worte drauf geben.
Es bleibt also spannend in Griechenland. Wer sich übrigens für die Musik von Social Waste interessiert, Leonidas hat nach dem Interview noch erwähnt, dass es dieses Jahr ein neues Album geben wird. Am 10.02. fand in Marokko ein Überfall auf ein Flüchtlingscamp statt. Im Folgenden hört ihr ein Interview, welches Radio Flora aus Hannover zu diesem Thema geführt hat und in der Sendung Kein Mensch ist illegal veröffentlicht hat.
Ja, hier ist die Sendung Kein Mensch ist illegal, eine Sendung von und für und manchmal mit Refugees vom Weiße Kreuzplatz, Protestcamp sudanesischer Geflüchteter hier in Hannover. Es geht aber nicht nur um die Belange sudanesischer Flüchtlinge, sondern überhaupt um die Festung Europa, die Abschottung gegenüber Geflüchteten, gegenüber Menschen, die sich angesichts der verheerenden Zustände in ihren Ländern verursacht durch weltweite Kriege, verursacht durch brachiales Auftreten transnationaler Konzerne oder korrupter Konzerne und Unternehmen in ihren Ländern sich auf den Weg machen nach Europa, um eine bessere Zukunft zu suchen. Am Telefon begrüße ich jetzt, ich hoffe, die Verbindung klappt, Anja, die irgendwo im spanischen Staat sich befindet. Hallo Anja. Hallo?
Hallo.
Super. Ja, ich weiß nicht viel von dir. Ich weiß lediglich, dass du eine Unterstützerin bist für Geflüchtete, die versuchen, nach Europa zu kommen oder nach Europa gekommen sind. Du hast dich auch sehr stark beschäftigt mit der Situation in den spanischen Exklaven Ceuta und Melilla, beziehungsweise der Politik des spanischen Staates, der europäischen Regierungen dort und auch andererseits der marokkanischen Regierung dort, die sehr eng auch mit Frontex und mit den europäischen Regierungen zusammenarbeitet. Wenn du magst, sag noch ein bisschen was zu deiner Person und zu deiner Arbeit.
Also genau genommen bin ich gerade in Melilla, also in der spanischen Enklave in Marokko. Ich bin Teil des Marokko-Netzwerkes hier, das sowohl in Melilla als auch in Tanger aktiv ist. Genau, und pende sehr viel hin und her zwischen Marokko und Melilla, soweit das möglich ist. Weil das manchmal angesichts der Repression an der Grenze etwas schwierig ist. Genau, aber soweit.
Okay, und du hast halt auch die Situation in den letzten Wochen miterlebt, als die marokkanische Regierung die unzählige Geflüchtete, die sich in den Bergen rund um Melilla halt in Camps befinden und darauf warten, vielleicht irgendwann diese riesigen hohen Zäune überwinden zu können, dass da die Camps brachial geräumt worden sind. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen?
Genau, und zwar, also um das genauer zu erklären, seit circa einem Jahr gibt es in Marokko ein sogenanntes Regularisierungsprogramm. Mit diesem Programm versucht die marokkanische Regierung in Zusammenarbeit natürlich auch mit der EU oder in Absprachen mit der EU, die das teilweise auch kofinanziert, den Migranten hier in Marokko einen Aufenthaltsstatus zu bekommen. Tatsache ist aber, dass ganz viele Migranten, die in Marokko sind, gar nicht hier bleiben wollen, sondern trotzdem ihr Glück versuchen wollen, weiter nach Europa zu kommen. Genau, und deswegen ganz viele in den Camps außerhalb von Melilla und auch Ceuta wohnen und da halt versuchen, entweder über den Zaun oder über Boote oder versteckt in Autos über die Grenze reinzukommen. Mhm. Und jetzt, dieses Jahr im Februar, und zwar, ich glaube genau am 8. Februar oder am 9. Februar, ist dieses Programm von Marokko ausgelaufen, also dieses Regularisierungsprogramm. Und mit dem Ende von diesem Programm ging eine öffentliche Ankündigung des marokkanischen Innenministeriums einher, dass sie nicht weiter die Camps rund um Ceuta und Melilla, also diese zwei spanischen Enklaven, dulden werden. Und das haben natürlich alle aktiven Menschen, auch alle Migranten hier als Alarmsignal wahrgenommen. Aber niemand hat damit gerechnet, dass es direkt am nächsten Morgen losgeht. Und dann ist es aber so gekommen, dass bereits, ich glaube, um 4 Uhr morgens oder um 5 Uhr morgens, die ersten marokkanischen Polizistinnen, Grenzbeamte, in dem Camp von Gudugu aufgetaucht sind. Das ist, um genau zu sein, das Camp direkt am Melilla dran. Das ist das Camp, wo die Migranten wohnen, die versuchen, über den Zaun zu kommen. Also auch das Camp derjenigen, die nicht die finanziellen Mittel haben, sich Boote zu finanzieren oder eine andere Art der Grenzüberquerung, zum Beispiel halt versteckt in Autos oder mit einem gefälschten Pass und so weiter, was halt teilweise sehr, sehr viel Geld kostet.
Ja.
Genau, die sind also am 10. Februar bereits in den frühen Morgenstunden dort aufgetaucht mit einem riesigen Polizeiaufgebot, ich glaube insgesamt 700 Polizisten mindestens. Und haben das Camp umstellt, haben alle Leute festgenommen, die sie dort finden konnten oder die es nicht mehr rechtzeitig geschafft haben, dort wegzukommen. Haben sie erstmal vorläufig in ein Zentrum hier in der Nähe von Nador gebracht, wo Fingerabdrücke entnommen wurden und auch Fotos gemacht wurden. Und haben sie dann in verschiedene improvisierte Zentren in ganz Marokko verteilt. Also es sind teilweise Zentren, die improvisiert wurden aus, also Schulen, irgendwie Agrikultur, Zentren, Sporthallen und so weiter, um diese ganzen Menschen halt irgendwie unterzubringen. Hm. Insgesamt, glaube ich, mehr als 1200 tatsächlich. Genau, und haben daraufhin halt an dem Tag und auch in den darauf folgenden Tagen das Camp in Gudugu vollkommen zerstört. Das heißt, sie haben die ganzen improvisierten Unterkünfte zerstört, haben alle Sachen zusammengerottet und verbrannt. Den Rauch konnten wir von hier aus in Melilla sogar sehen. Hm. Genau. Und in den darauffolgenden Tagen haben sie auch weitergemacht in den anderen Camps. Also es gibt um Nador, also die Nachbarstadt von Melilla, gibt es auch noch weitere Camps, auch viele Camps, wo halt hauptsächlich Familien wohnen, viele Frauen und Kinder.
Ja.
In einem weiteren großen Camp mit dem Namen Bolingo waren sie dann am 13. Februar, haben dort auch versucht, die Menschen festzunehmen und auch wiederum alles zerstört.
Ich habe
genau, die Situation in diesen Zentren jetzt rund um Marokko. Also die letzten Informationen, die wir auch nach wie vor haben, ist, dass die Leute dort immer noch feststecken, also seit 3 Wochen. Einige wurden ja so langsam gehen gelassen, aber viele Menschen sind noch hier. Teilweise gab es Gerüchte, dass die Menschen abgeschoben werden sollen und so weiter, weil auch die Botschafter der verschiedenen afrikanischen Länder gerufen wurden, um die Menschen ihrer Nationalität zu identifizieren. Und jetzt nach der offiziellen Version vom Innenministerium von Marokko vom 18.2. war es nie die Absicht, Abschiebungen zu realisieren, sondern lediglich die Camps zu zerstören. Wo wir allerdings widersprüchliche Informationen haben. Wir haben Informationen von Bussen, die Richtung Mauretanien losgefahren sind, mit Menschen aus Senegal und Mali. Hm. Mauretanien als Nachbarland hätte quasi diese Busse passieren lassen können, um die Abschiebung zu ermöglichen, hat sich aber geweigert. Die Busse sind umgekehrt. Wir haben andere Informationen von Menschen, die uns sagen, dass sie vor die Option gestellt werden, entweder freiwillig, in Anführungsstrichen, in ihre Länder zurückzukehren oder halt einen marokkanischen Aufenthaltstitel anzunehmen. Hm. Und das ist wiederum vollkommen absurd. Also das ist ein Teil dieser ganzen Geschichte, den ich nicht so ganz verstehe, weil letztendlich dieses Regularisierungsprogramm ausgelaufen ist und jetzt mit dieser riesigen Polizeioperation im Prinzip die Leute gezwungen werden, diesen Aufenthaltstitel auch anzunehmen. Oh. Wo mir nicht so ganz klar ist, was dahinter steckt. Also ob es entweder quasi ein humanitärer Anstrich von Marokko ist, den sich Marokko gegenüber der EU und auch gegenüber den anderen afrikanischen Ländern geben will. Oder ob das eventuell irgendwelche Konzepte haben kann für die Menschen, die dann im Nachhinein mit diesem Aufenthaltstitel nach Europa reinkommen. Das ist mir persönlich nicht so ganz klar.
Ja,
aber vielleicht noch ganz wichtig in diesem ganzen Prozess ist natürlich auch die Rolle der EU.
Ja.
Und zwar wurde diese ganze Operation, soweit wir wissen, mit mehreren Millionen, also mehr als 10 Millionen Euro kofinanziert. Hm. Marokko ist Teil, also es gibt eine Policy, das heißt die European Neighborhood Policy, mit der die EU die Nachbarländer in Außenwirkung bezahlt, um quasi in Anführungsstrichen den Kampf gegen die illegale Immigration zu unterstützen. Hm. Und Marokko hat eine besondere Rolle hier drin, weil Marokko der einzige Advanced-Partner von dieser Policy ist. Hm. Und also gibt es natürlich regelmäßig Mittel, regelmäßig finanzielle Unterstützung von der EU und von Spanien, um halt diese Grenze zu kontrollieren. Also im Prinzip macht Marokko die Drecksarbeit, die Europa oder genau. Spanien unter dem Label der Menschenrechte und der Demokratie nicht machen können.
Genau, und gleichzeitig nutzen halt auch europäische Unternehmen und europäische Politiker, Politikerinnen halt die Chance, um zum Beispiel die marokkanische Polizei aufzurüsten, auszubilden, in Anführungszeichen. Und da können wieder mal Waffen verkauft werden und Unterdrückungstechnologie und so weiter. Aber es scheint jetzt doch nicht so zu sein, dass es so ähnlich wie 2005 war, dass da Hunderte von Refugees sozusagen in die Wüste geschickt werden. Dafür gibt es bisher keine Informationen?
Das war am Anfang unsere Befürchtung, dass sich da etwas wiederholt. Aber ich glaube, aus dieser katastrophalen Situation von 2005 werden Marokko und auch die EU gelernt haben. Also das Ganze läuft unter einem wesentlich humanitäreren Label ab. Also die Menschen werden verpflegt, sie kriegen Essen. Das ist teilweise sehr unterschiedlich. Es hängt von den Zentren ab, wie gut sie behandelt werden. Teilweise auch nicht, teilweise gibt es nur Brot. Aber letztendlich werden die Menschen halt unter diesem Vorwand, dass sie halt in die marokkanische Gesellschaft integriert werden sollen, mehr oder weniger zwanghaft mit dem Aufenthaltsmittel ausgestattet und werden jetzt aber in den nächsten Tagen wieder gehen gelassen, hoffentlich.
Weißt du etwas darüber, wie Leute aus den Subsahara-Gebieten in Marokko überhaupt behandelt werden? Also ich meine, in der marokkanischen Gesellschaft.
Von der Region in Marokko ab. Also ich glaube, je mehr es an die Grenze geht, also je mehr die Migrantinnen zur Küste kommen, also rund um Tanja, rund um Ceuta, Melilla, also je mehr die Grenzregion rückt, desto schwieriger wird es. Also desto stärker ist die Stigmatisierung, desto stärker ist auch die Kontrolle durch die Polizei, desto schwieriger ist es auch, Arbeit oder Unterkunft zu finden. Das ist aber von dem, was ich gehört habe, anders in den Städten weiter im Süden, zum Beispiel auch in Rabat oder in Fez oder in Marrakesch, wo es schon die Möglichkeit gibt, kleine Jobs zu finden oder auch eine Unterkunft. Aber letztendlich ist es, also glaube ich, sind die meisten der Menschen wollen gerne aus Marokko weg und das hat Gründe.
Was macht ihr jetzt konkret als Organisation, also hauptsächlich dokumentieren und informieren über diese Situation oder humanitäre Hilfe leisten?
Na, also wir versuchen, wo wir können, direkten Support zu leisten, also jetzt wenn die Camps zum Beispiel zerstört werden, Mittel zur Verfügung zu stellen, dass sie wieder aufgebaut werden können mit Plastikplanen, mit Decken und so weiter. Vor allem jetzt in den Tagen direkt nach den Räumungen war es halt besonders schwierig, weil für die Menschen, die es geschafft haben, der Polizei zu entkommen, weil sie halt sich im Prinzip nicht in den Camps oder auch nicht in den Städten sicken lassen konnten, aus Angst auch vor einer direkten Abschiebung in eins dieser Zentren. Und da halt zu versuchen, die Menschen aufzuspüren, mit denen in Kontakt zu kommen und so weiter und halt Unterstützung zu leisten. Und ansonsten geht es ganz viel darum, zu dokumentieren, Zeugenaussagen zu sammeln, und das öffentlich zu machen und vor allem darin auch immer wieder die Rolle der EU zu skandalisieren, die das halt mehr als nur duldet, sondern konkret Marokko abverlangt und auch Marokko dafür finanziert.
Und eine ganz üble Rolle spielt natürlich da auch gerade der spanische Staat und die Guardia Civil, die spanischen Sicherheitsbehörden. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen sagen, was passiert derzeit auch mit vielen Menschen, die es tatsächlich über den Zaun geschafft haben oder übers Meer nach Ceuta zu kommen. Kannst du dazu noch ein bisschen sagen, zu den Refugees, die es geschafft haben, auf spanisches Gebiet zu kommen?
Genau, also tatsächlich stehen im Moment, ich glaube, 14 Guardia Civiles unter Anklage. Soweit ich weiß, wenn ich mich nicht täusche, sind 8 davon angeklagt wegen der Katastrophe von Ceuta. Jetzt am 6. Februar 2014, bei dem mindestens 15 Menschen gestorben sind, bei dem Versuch, nach Ceuta reinzuschwimmen, wo die Guardia Civil Tränengas und Superbullets auf die Menschen im Wasser geschossen hat. Und weitere 6 wurden jetzt vor kurzem hier in Melilla angeklagt, wegen einem Versuch, über den Zaun zu kommen von mehreren Migranten am 15. Oktober, der besonders brutal geendet ist. Ich glaube, dieses Video ist auch ganz viel zirkuliert. Ein Video von einem Migranten, der am Zaun noch brutal zusammengeschlagen wird, dann ohnmächtig vom Zaun runterfällt und dann direkt durch 6 oder 7 Guardia Civiles durch den Zaun zurückgeschoben wird. Also diese Gewalt am Zaun ist halt immer präsent und vor allem auch immer wieder präsent durch die Guardia Civil. Aber ich glaube, dass sie gerade vorsichtig sein müssen. Also dass da auf jeden Fall mehrere Prozesse am Laufen sind und dass sie das auch wissen. Genau, aber grundsätzlich ist die Situation für die Migranten, die versuchen, also hier spreche ich jetzt nur von Melilla, weil das ist die Situation, die ich am besten kenne,
ja.
Die versuchen nach Melilla reinzukommen, dass es mittlerweile 4 Freunde gibt, davon einer auf marokkanischer Seite, der, ich glaube, gerade Ende letzten Jahres festgestellt wurde, also jetzt vor kurzem, natürlich auch wiederum finanziert durch die EU, und 3 Freunde auf spanischer Seite.
6 Meter hoch.
Die halt wiederum von den marokkanischen als auch den spanischen Grenzbeamten bewacht werden.
Oh.
Und die Situation ist immer dann, wenn Migranten versuchen reinzukommen, nicht so ganz klar, wo die Grenze eigentlich verläuft. Also es reicht im Prinzip nicht, an den Zaun zu kommen oder auch über den Zaun zu kommen, weil die letzte Grenze letztendlich die Guardia Civil ist.
Oh.
Und die teilweise auch vollkommen willkürlich die Leute in der Stadt festnimmt, teilweise auch vor dem Zitten, also vor dem Aufgangslager, wo die ganzen Italien kommen können, erwartet und sie dann halt durch diese Türen zurückzuschieben. Und das ist eine Praxis, die vor EU-Recht im Prinzip illegal sind,
ja.
Also diese Pushbacks, diese illegalen Abschiebungen direkt durch die Türen im Zaun, weil theoretisch alle Migranten, die nach Europa kommen, das Recht haben, Asyl zu beantragen, auch das Recht auf ein Übersetzen haben und so weiter.
Ja.
Also ein Prozess, der erstmal sicherstellen sollte, dass sie überhaupt ankommen können. Was halt strukturell nicht passiert. Gerade in Spanien mit der neuen Ley de Ciudadanía, also der Ley Mordaza, also einem Zivilgesetz, das jetzt, glaube ich, im Februar verabschiedet wurde, auch nochmal versucht wird zu legalisieren. Und dann die Situation von den Migranten in Melilla ist halt die, dass die meisten in der City kommen, also in dieses Aufenthaltslager. In der Stadt, was im Prinzip halt ein offenes Lager ist, also die Menschen sind frei, sich in der Stadt zu bewegen. Aber dabei wird halt schnell vergessen, dass Melilla an sich ein Gefängnis ist, weil Melilla halt eingezäunt ist und von der letzten Seite vom Meer begrenzt wird. Das heißt, Freedom of Movement überhaupt nicht gegeben wird. Und deswegen macht der spanische Staat organisiert das so, dass halt jede Woche eine gewisse Anzahl von Migrantinnen mit der Fähre von Melilla nach aufs spanische Festland rüber gesetzt wird, wo sie dann halt wiederum empfangen genommen werden von verschiedenen NGOs. Ich glaube, eine Aufenthaltsgenehmigung für ca. 3 Monate haben, aber im Prinzip halt eine Genehmigung, um danach wieder auszureisen. Also ähnlich wie in Deutschland.
Hm.
Genau, dieser Prozess von wer, wann, Melilla, wie verlassen kann, ist vollkommen arbiträr, also vollkommen willkürlich. Es gibt kein Gesetz, der das reguliert, es gibt kein öffentliches Dokument, wo es irgendwie eine Einsicht gibt, von wie das abläuft. Was halt wiederum dazu führt, dass ganz viele Menschen über Monate hier blockiert werden, ohne zu wissen, warum.
Es gibt ja auch jetzt so ein Gesetz nochmal aber jedenfalls wurde angekündigt, dass jetzt wieder neue Fluggesellschaften praktisch für Abschiebungen, so Massenabschiebungen, angemietet werden von der spanischen Regierung. Also das soll halt wirklich eine harte Hand geben, jetzt Massenabschiebungen, gerade nach Nigeria oder in Kamerun oder andere Staaten Afrikas sind da, glaube ich, stehen jetzt an, ne?
An sich ist das eine Praxis, die Spanien auch jetzt schon praktiziert. Also ich glaube, es gibt jede Woche zum Beispiel eine kollektive Abschiebung in einem kompletten Flugzeug nach Marokko. Auch regeln immer alle paar Monate wieder nach Senegal, was an sich illegal ist, weil Massenabschiebungen illegal sind. Konkret weiß ich darüber jetzt nicht, aber es würde mich nicht wundern, wenn das so ist.
Hm.
Und vielleicht können wir dann noch zu sprechen kommen auf den Fall von Biletten,
ja.
von einer Person, also ein bestimmter Fall von einer Person, die hier ganz lange in Melilla blockiert wurde und jetzt halt auch eben nach Kamerun abgeschoben werden soll.
Ja.
Das ist nämlich auch einer dieser Fälle, wo es einfach vollkommen unklar war, wie lange er in Melilla bleiben soll, wie lange er hier fest sitzt und was und auf welchem Grund überhaupt. Er ist nämlich zusammen am 28. Mai 2014 bei einem sehr, sehr großen Versuch, über den Zaun zu kommen, nach Melilla gekommen. Das war der Versuch, wo, glaube ich, 450 Menschen nach Melilla reingekommen sind.
Mhm.
Genau, und war halt seitdem in Melilla blockiert, ohne Anklage, ohne Information warum, ohne irgendwelche Aussagen, außer dass irgendeine Investigation läuft. Genau, und Belletti wurde zusammen mit 9 anderen jetzt am 13. Februar, am 23. Februar, Entschuldigung, morgens vom City abgeholt, beziehungsweise die Polizei ist in City rein und hat dort 9 Leute festgenommen mit gezückten Gewehren und mit einer wahnsinnigen Gewalt. Mit daraufhin, weil er selber nicht dort war, sondern weil seine Freundin übernachtet hat, ist die Polizei zum Haus seiner Freundin gefahren, hat ihn dort abgeholt. Und die wurden wiederum mit einem Privatflugzeug von der nationalen Polizei direkt nach Barcelona geflogen. Und sitzen jetzt dort in dem Kiew fest, also quasi in den spanischen Abschiebegefängnissen. Genau. Und dieser Fall ist auch nochmal besonders skandalös, wenn man das so sagen muss. Weil Biletti von den Polizisten angesprochen wurde, an seinem Gespräch geladen wurde unter 4 Augen, indem er bedroht wurde, dass er mit der Guardia Civil zusammenarbeiten soll, Informationen über gewisse Personen rausgeben soll, Informationen über die Organisation von dem Camp in Gulubu und über die Organisation von den Grenzüberquerungen.
Er sollte als Spitzel gewonnen werden.
Genau, genau. Mit dem Versprechen, dass sie ihm daraufhin in Anführungsstrichen die Schlüssel nach Europa geben würden, beziehungsweise mit der Drohung, dass er es schwer haben wird, wenn er sich weigert. Und Biletti hat sich geweigert, hat man das Gespräch auch gleichzeitig aufgenommen, was jetzt veröffentlicht wurde nach seiner Verhaftung. Genau, und da sind jetzt Leute dran, um also die Freilassung von ihm und auch von den 9 anderen in vielen Barcelona zu kämpfen.
Okay, da läuft eine ganze...
Letztendlich gibt es immer viel...
Sprich.
Ich wollte sagen, letztendlich gibt es immer viel Gerede über Mafias, über die Mafias, die Migranten über die Grenze schleusen, die Migranten instrumentalisieren und so weiter. Wo halt jetzt mit dieser Twitter-Kampagne La Mafia Civil darauf aufmerksam gemacht wird, wer ist ja eigentlich die Mafia, also wer instrumentalisiert für wen und zu welchem Zweck.
Ja. Gut. Die Verbindung wird gerade ein bisschen schwierig und leider ist ja auch die Sendung jetzt schon bald zu Ende. Anja, hast du noch irgendwas ganz Wichtiges hinzuzufügen oder vielleicht eine Internetadresse, wo sich Mensch noch ein bisschen mehr informieren kann?
Genau, ich kann auf jeden Fall mal unseren Blog sagen, ja, wo bitte. Auch regelmäßig Updates hochgeladen werden. Und zwar ist das meetingborders.wordpress.com.
Alles klar.
Das ist der Blog von No Borders Marokko. Und dann freuen wir uns natürlich auch über alle, die uns in dieser Kampagne unterstützen, um Biletti freilassen zu können und auch die von den anderen 9. Und zwar läuft sie, glaube ich, soweit ich weiß, unter dem Hashtag Libertad Renaud, also R-E-N-A-U-D, weil das ist ein richtiger Name, und unter dem Hashtag La Mafia Civil.
Vielen Dank dann auf jeden Fall und ich wünsche dir und euch ganz viel Glück bei eurer Arbeit.
Ja, vielen Dank auch.
Mach's gut.
Wir möchten uns an dieser Stelle bei Radio Flora herzlich für den Beitrag bedanken. Schaut doch mal vorbei bei radioflora.de, wenn ihr mehr hören möchtet. Die Internetadresse aus dem Beitrag lautet beatingborders.wordpress.com. Psst! Leute, seid mal ruhig. Emma will was sagen.
Heute wie damals ist die öffentliche Meinung der allgegenwärtige Tyrann. Heute wie damals ist die Mehrheit eine Masse von Feiglingen, die bereit ist, den zu akzeptieren, der ihre eigene elende seelische und geistige Verfassung widerspiegelt.
Emma sagt, unsere Rubrik mit Zitaten von Emma Goldman. 2015 jährt sich der Todestag der russischen Anarchistin nun zum 75. Mal. Zu diesem Anlass hört ihr ausgewählte Einblicke in ihr Denken. Wie jedes Jahr hat der Europäische Polizeikongress in Berlin stattgefunden. Und wie jedes Jahr gab es einige Aktionen zum Thema. Es gab eine autonome Demo, eine Kundgebung gegen Frontex und sogar eine Kunstaktion. Wir wollten natürlich wissen, um was es geht.
Wir stehen hier gerade auf dem Alexanderplatz vorm Berliner Kongresscenter. Da ist gerade der Europäische Polizeikongress, der da wie jedes Jahr im Februar tagt. Und ich stehe hier zusammen gerade mit einer Person, die eine Aktion dagegen organisiert hat. Und ich werde erstmal fragen, was habt ihr denn gegen diesen Kongress?
Wir die Planung für diese Aktion, die wir jetzt machen, gemacht haben, als angefangen zu recherchieren, was hier überhaupt besprochen wird und was die Thematik dieses Jahres ist. Und die Webseite des Kongresses sagt schon sehr viel aus. Also wenn man da, das wird auch nicht besonders versteckt auch operiert. Es geht eigentlich halt bei dem Kongress, die eigentlich als Messe verkauft, nicht verkauft werden soll, darum, dass hier Sponsoren aus der Industrie, der Politik und der Polizei, was ja quasi als Enduserin deklariert wird, sich hier treffen. Und es geht eigentlich um Verkauf von Produkten, die die Sponsoren sich quasi, wie sie sich da quasi in die Redeliste einkaufen können, also auf verschiedene Stufen, als Gold, Silber oder Bronze Sponsor und nebenbei noch ihre Messe zu laufen haben. Und die werden halt einfach versuchen, ihre Sachen hier zum Verkauf zu bringen. Und das sind halt Industrieleute und Industriezweige aus der Totalüberwachungsindustrie, also digital und aber auch quasi Gewalt- und Waffenindustrie. Und zum Beispiel Taser ist ein Goldsponsor und die werden, so wie wir es aus dem Programm entnommen konnten, ihre Elektroschockpistolen hier anpreisen, damit wahrscheinlich für Demos keine Feuerwaffen mehr benutzt werden, sondern Elektroschocks, weil die töten zwar nicht, aber damit kann man ja viele Leute gleichzeitig platt machen, weil das ist so einer der Gründe. Und es geht aber auch viel um digitale Totalüberwachung, Grenze oder auch auf persönlicher Basis. Und was halt heftig ist, es gab ja halt immer diese Entwicklung, dass man die Sachen archiviert früher und dann halt so Echtzeitanalyse. Und es geht jetzt aber auch um Prognosen, dass man halt Gewalt und Kriminalität und so weiter, was man ja auch als politische Aktion nochmal quasi auch in die Schublade stecken könnte, mit digitaler Prognose vorhersagt quasi. Und da werden so einige Produkte auf dem Kongress nochmal und also Firmen vertreten sein, die diese Sachen nochmal promoten.
Und eure Aktion, was macht ihr da gerade?
Unsere Aktion basiert, ist ein Hommage auch an die Aktion, die bei den Gezi-Protesten war, wo der einsame Mann quasi nur einfach schweigsam in eine Richtung geguckt hat, ohne quasi sich zu äußern, verbal. Wir haben die Aktion so übernommen und ein bisschen erweitert. Wir haben hier so Security oder beziehungsweise Warnwesten an, um unsere Sicherheit ja nochmal zum Ausdruck zu bringen und stehen hier in unsichtbaren Handschellen herum. So, es sollte eigentlich als eine Kunstaktion sein und mit politischem Hintergrund und als Experiment haben wir das quasi gestartet. Mal gucken, wie das hier alles wird.
Okay, cool. Vielen Dank.
Wir haben auch Teile der Kundgebung gegen Frontex aufgenommen. Ihr findet sie in den nächsten Tagen auf unserem Blog.
Quer.
Quer.
Queer.
Quer.
Quer.
Queer.
Queer.
Quer.
Quer gelesen.
And now for something completely different.
Nachrichten mal anders gelesen.
Als hochkulturelles Medium haben wir natürlich auch ein literarisches Expertenteam. Und da wir tatsächlich wissen, wovon wir reden, brauchen wir kein Quartett, sondern uns reicht ein Duett. Diesmal zum Thema Linksextremismus.
Diesen Monat beschäftigen wir uns im literarischen Duett mit dem aktuellen Google-Bestseller von Klaus Schröder und Monika Deutz-Schröder, der jetzt im Februar erschienen ist.
Spannend. Was ist denn der Titel des Werks?
Gegen Staat und Kapital. Für die Revolution. Linksextremismus in Deutschland. Eine empirische Studie. Veröffentlicht bei der Freien Universität Berlin.
Sehr gut. In Zeiten von NSU, Pegida und Angriffen auf Asylbewerberheimen ist es ja essentiell, sich näher mit dem Linksextremismus zu beschäftigen.
Wie kommst du denn darauf?
Na, ohne Linksextremismus würde es ja auch keinen Rechtsextremismus geben.
Meinst du jetzt ursächlich, dass der Linksextremismus schuld am Rechtsextremismus ist?
Ach nein, einfach vom Namen her. Ohne Linksextremismus müsste der Rechtsextremismus ja auch irgendwie anders heißen.
Aber was ist denn ein Linksextremist? Woran machen das die Autorinnen fest?
Beispielhaft könnten wir hier aus dem Interview zitieren, das Professor Schröder der Wochenzeitung Die Zeit gegeben hat. Darin sagt er, Zitat, tief verwurzelte Ausländerfeindlichkeit zum Beispiel beobachten fast 50% unserer Befragten. Ein harter Linksextremist geht aber weiter und sagt, die deutsche Ausländerpolitik ist rassistisch.
Ah, okay, ja. Das Beispiel macht wirklich alles klar. Das ist knallharter Linksextremismus, detailliert herausgearbeitet in einem mehrjährigen Forschungsprojekt.
Aber Klaus Schröder geht es ja um mehr. Er will eine Skala des Linksextremismus erstellen. Ein, wie er selbst sagt, Pionierprojekt, weil es sowas bislang nicht gäbe. Unter anderem unterscheidet er dann zwischen Linksradikalismus und Linksextremismus.
Ja, was ist denn da der Unterschied?
Zeit Online wollte das auch wissen und fragte Professor Schröder. Seine Antwort wollen wir hier wieder zitieren. Zitat: Wenn die pluralistische Demokratie abgelehnt wird, ist für uns Feierabend. Wenn jemand mit guten Argumenten nur den Kapitalismus überwinden will, mag er radikal sein, aber ist eben kein Extremist.
Feierabend scheint in dieser insgesamt auf eine einfache, intellektuell nicht überfordernde Sprache getrimmte Abhandlung ein wenig einen Stilbruch anzudeuten. Geht es darin um Beschimpfung?
In der Pressemitteilung schreiben sie, es geht uns nicht um ihre Diffamierung und Herabwürdigung, sondern um eine nüchterne Analyse ihrer Welt- und Gesellschaftsbilder und ihrer politischen Mittel und Ziele.
Aber wenn es um eine Ablehnung der Demokratie geht, ist eben Feierabend. Das ist alles sehr einleuchtend. Eine Frage drängt sich mir allerdings dennoch auf. Haben die Autorinnen untersucht, was es bislang schon an Modellen gibt oder wie war ihre Vorgehensweise?
Nein, das ist Pionierarbeit und so heißt es in der Langfassung der Pressemitteilung zu diesem Werk. Es ist daher das erste Modell zur Untersuchung, Zitat, welche Dimensionen ein linksextremes Einstellungsmuster bilden, welche Gesellschafts- und Menschenbilder die linksextreme Szene prägen und wie hoch die Akzeptanz verschiedener linksextremer Einstellungsdimensionen in der Bevölkerung ist.
Und was ist mit dem Political Compass aus den USA, wo bereits seit 2001 ein mehrdimensionales Modell zur Abbildung politischer Positionen besteht?
Sorry, aber diese Studie beschäftigt sich mit der Realität und nicht mit solchen politisch motivierten Spielereien.
Gibt es dafür konkrete Anhaltspunkte im Werk?
Selbstverständlich, aber der Autor und Politikwissenschaftler Klaus Schröder bringt es im Interview mit der Zeit schön auf den Punkt, wenn er die politische Stimmungslage wie folgt analysiert. Zitat: Es gibt eben einen gewissen Zeitgeist, der mit Willy Brandt schon einmal nach links gerückt war, mit Helmut Kohl dann eher nach rechts und jetzt mit Merkel eben deutlich nach links.
Ja, das Gefühl hatte ich auch schon die ganze Zeit. Aber um langsam zum Schluss zu kommen, welches Fazit ziehen wir aus dem Buch und können wir eine Kaufempfehlung aussprechen?
Nun, detailliert und äußerst kenntnisreich zeigen die Autorinnen, dass zum Verständnis des Linksextremismus eigentlich nicht viel erforderlich ist. Geschmeidig überwinden sie vermeintliche Widersprüche innerhalb des Linksextremismus, beispielsweise die Ablehnung des Staates durch Anarchistinnen gegen die Errichtung einer Diktatur des Proletariats durch orthodoxe Marxistinnen, und passen alles perfekt in die von ihnen vorgezeichnete Linksextremismus-Skala ein. Dieses Werk ist ein vorzügliches Beispiel dafür, dass akademische Literatur nicht trocken, staubig und abgeschmackt sein muss. Wenn Sie demnächst in Ihrer Lieblingsbuchhandlung stehen und überlegen, ob Sie das neue Harry Potter Buch erwerben möchten, sollten Sie das Buch daneben von Klaus Schröder und Monika Deutsch-Schröder als passenden Ersatz durchaus erwägen. Wir erwarten ein Hochschnellen der Verkaufszahlen, nicht zuletzt im Zuge dieser Rezension.
Nach diesem Erfolg wollen die Autorinnen bestimmt am Ball bleiben. Ist da schon ein neues Werk in Sicht?
In der Tat. Der Zeit gegenüber offenbart Klaus Schröder die weiteren Ziele seiner Arbeit. Zitat: In einem nächsten Schritt werden wir deshalb untersuchen, wo Links- und Rechtsextremisten sich in ihren Einstellungen überschneiden. Ich glaube zum Beispiel, dass die Rechtsextremisten genauso kapitalismuskritisch sind wie die Linksextremisten. Oder sie genauso die pluralistische Demokratie ablehnen.
Wunderbar. Und damit verabschieden wir uns vom diesmaligen literarischen Duett. Viel Spaß beim Lesen.
Ja, Potter oder Extremismusforschung. Hauptsache Fantasy, ne? Der Papst und die Gewalt. Ein Dualismus? Oder ein Mononismus? Oder vielleicht gar kein Ismus? Wir sprachen mit unserem liebsten Vatikanbotschafter Charlie, um uns Klarheit zu verschaffen.
Das Thema der Religion lässt uns irgendwie nicht los. Daher haben wir einen ganz besonderen Gast ins Studio eingeladen. Charlie.
Nein. Ich bin Botschafter, Sam Sink.
Wie jetzt? Waren Sie letztes Mal nicht Charlie? Einfach nur Charlie?
Das ist doch alles Vergangenheit. Ich bin hier als Botschafter beim Vatikan.
Schon klar. Die kommende Ausgabe von Charlie Hebdo ist ja jetzt wieder mit dem Konterfei des Papstes verziert, nicht wahr?
Naja, Papst Franziskus wird da in einem völlig unpassenden Kontext gesetzt mit islamistischen Terroristen und so.
Meinen Sie wirklich? Als sogenannter Hassprediger ist er da doch wunderbar aufgehoben.
Ach, Sie und Ihre antichristlichen Ressentiments.
Wieso denn? Ist das nicht das Wort, was Ihresgleichen für missionarische Personen verwenden, die zu Gewalt aufrufen?
Was hat das denn bitteschön mit Papst Franziskus zu tun? Er ist ein Mann des Friedens.
Na, nachdem Bergoglio vor einem Monat noch mit Faustschlägen gegen alle gedroht hatte, die seine Mutter beleidigen, hat er jetzt doch offen zur Gewalt gegen Kinder aufgerufen.
Das ist doch jetzt wieder völlig aus dem Kontext gerissen.
Welcher Kontext ist denn das genau?
Es geht um die Würde von Kindern.
Und weiter?
Schläge ins Gesicht sind gegen die Würde von Kindern. Das hat der Papst betonen wollen.
Er hat einen Familienvater zitiert, der ihm gesagt haben soll, manchmal muss ich meinen Sohn eben ein wenig verhauen, aber nie ins Gesicht, um ihn nicht bloßzustellen. Und darüber hat sich der Papst gefreut.
Es geht eben um würdevolles Schlagen.
Ich frage mich schon ein wenig, ob Sie noch mit ganzem Herzen bei der Sache sind. Das heißt, bei Ihrem Job als Botschafter.
Ich verstehe Sie nicht.
Es ist zu uns durchgesickert, dass Sie vom Vatikan in die Privatwirtschaft wechseln wollen.
Das sind doch alles nur Gerüchte.
Mag sein. Aber wir hörten, dass Sie bei der Industrie- und Handelskammer Berlin im Bereich der Hotellerie und Gastronomie unterkommen sollten.
Das ist doch Hanebüchen. Was sollte ich bitteschön denn dort machen?
Keine Ahnung. Vielleicht dem Berliner Justizsenator Heilmann Konkurrenz machen, der für die Olympiabewerbung Berlins ja eigens Häftlinge der Justizvollzugsanstalt Tegel dazu eingeteilt hat, Pfannkuchen mit Olympia-Logo herzustellen.
Dieses Interview führt doch wieder nirgendwo hin.
Hoffentlich nicht zu einem himmlischen Olympia, ja.
Der Fall ist erledigt.
Du bist hier nicht der Captain.
Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
Natürlich vergeht kein Monat ohne Anarchie. Allerdings ist es manchmal etwas kniffliger, sie zu finden. Wir waren bei unserer Suche aber wie gewohnt erfolgreich.
Die Anarchie hat bereits sämtliche Krisenregionen der Erde bereist. Niedergeschlagen kapitulierte sie vor der Realität. Wir hatten schon befürchtet, dass sie sich an Depressionen leidend an einen unbekannten stillen Ort zurückgezogen hat und wir sie niemals wiederfinden würden. Doch sie hat einen anderen Weg gefunden, über ihre schwere Vergangenheit hinwegzukommen. Sie ist ins Filmgeschäft eingestiegen und hat gleich eine Hauptrolle ergattert.
Bei Ethan Hawke und Mila Jovovich herrscht die Anarchie.
Schreibt Blu-ray-Disc.de. Und damit hat unsere Freundin der zeitlosen Shakespeare-Tragödie Cymbeline einen neuen Titel gegeben.
Der Schwindler Iachimo hat keine Skrupel und wettet mit Postumus, dass es ihm gelingt, seine attraktive Frau Imogen ins Bett zu kriegen. Als Iachimo Imogen ausspioniert und dabei ein pikantes Foto schießt, denkt Postumus tatsächlich, dass seine Frau fremdgegangen ist. Dieser kennt kein Erbarmen und will Imogen zur Strecke bringen. Dafür beauftragt er Pisanio. Doch noch haben Imogens Vater, Cymbeline, der Boss des Brighton Motorcycle Club und seine Frau ein Wörtchen mitzureden.
Schreibt Blu-ray-Disc.de zum Inhalt. Na, das klingt doch nach einem Mordspaß.
Auch im deutschen Kino haut die Anarchie so richtig rein. Auch hier bedient sie sich der Geschichte und erinnert an eine ihrer Blütezeiten, nämlich wenige Jahre kurz nach dem Mauerfall in Leipzig.
Die festen Strukturen des Staates sind plötzlich nicht mehr da. Keiner schaut, ob sie sich denn auch benehmen. Für ein paar Jahre herrscht eine Art Anarchie.
So beschreibt das die Deutsche Welle. Und Andreas Dresen, der anlässlich der Vorführung des Films, um den es hier geht, als wir träumten, bei der Berlinale quasi von sämtlichen Blättern interviewt wurde, macht unserer Freundin so richtig Mut. Er sagt in der Zeit:
Die Gesellschaft braucht dringend Anarchie und Provokation.
Ja, genau, Anarchie.
Die Gesellschaft braucht dich.
Komm raus aus deinem Kinoexil. Verlass wieder die Welt des Glanzes und der Träume. Was? Du hast schon eine Idee? Direkt bei uns, hier in Berlin.
Und wir haben keinen Bock auf diesen Olympia-Scheiß und wir werden ihn auch verhindern. Mahlzeit.
So ist es. Und was schreibt die liebe Taz dazu?
Bürgerbeteiligung ist nicht Anarchie.
Jo, da haben sie recht. Wenn das Olympia-Bürgerforum Bürgerbeteiligung sein soll, kann man das wohl behaupten. Den Rest des Taz-Artikels kann man allerdings einfach vergessen. Lieber gleich zu den Kommentaren switchen, die sind informativer.
Und was sagt der Bürgermeister? Wie hieß der noch? Na egal. Also, was sagt der Hauptstadtbürgermeister dazu?
Nein, ich höre mit einer Werbeveranstaltung nicht auf.
Das wollen wir doch mal sehen.
Letzten Monat haben wir unsere G7-Reihe gestartet mit einem kurzen historischen Überblick. Diesen Monat setzen wir die Reihe mit einem kurzen, aber feinen Linktipp fort.
Als Linktipp empfehlen wir dieses Mal die Seite gipfelsoli.org. Hier findet ihr Informationen über G8 und NATO-Gipfel von 1985 bis 2010. Dabei werden vor allem Aktionen des Widerstands in den Fokus gerückt. Außerdem findet ihr hier auch das Archiv des Dissent-Netzwerks, die an der Organisation zahlreicher Gegengipfel und Proteste beteiligt waren. Dazu gehört natürlich auch eine kritische Reflexion, die gipfelsoli.org ebenfalls bietet. Viel Spaß beim Stöbern!
Am 18. März geht Blockupy mit Protesten gegen die Eröffnung der Europäischen Zentralbank in die nächste Runde. Wir haben deshalb mit Hanna vom Blockupy-Bündnis über die europäische Finanzpolitik, die EZB und den Aktionstag am 18. März gesprochen.
Kannst du das Blockupy-Bündnis kurz vorstellen, was ihr so macht und wer da drin ist?
Genau, also das Blockupy-Bündnis offiziell sozusagen seit 2012, wo wir das erste Mal auf die Straße gegangen sind. Und dieses Jahr ist eigentlich vor allem das Neue, dass wir es geschafft haben, auf der einen Seite irgendwie auch so das gewerkschaftliche Spektrum anzusprechen, aber eben auch nach draußen, also so ums ganze interventionistische Linke, aber auch unterschiedliche Antirak-Gruppen, genau, und so ganz viele unterschiedliche Spektren, die sich da drin beteiligen und die genau zusammenarbeiten. Und vielleicht so das sozusagen Neue daran auch ist, dass Blockupy mittlerweile eben nicht mehr nur einfach sich vernetzt mit Leuten, also mit internationalen Gruppen, sondern dass wir immer enger zusammenarbeiten. Also es ist mittlerweile gang und gäbe, dass irgendwie Leute aus Italien oder aus Spanien, Griechenland oder Polen irgendwie, dass wir gemeinsame Treffen haben, dass wir gemeinsame Absprachen treffen, dass wir gemeinsame Texte rausgeben. Weshalb Blockupy so als europäische Bewegung tatsächlich mittlerweile auch international zusammenarbeitet und sich nicht mehr nur vernetzt.
Bei der Aktion jetzt am 18. März, da geht's ja um die Europäische Zentralbank. Was habt ihr denn für eine Kritik an der europäischen Finanzpolitik im Allgemeinen und welche Rolle spielt denn die EZB da überhaupt?
Genau, also ich glaube, so als europäische Bewegung ist natürlich, wir sind ja ein kapitalismuskritisches Bündnis und gleichzeitig aber auch ein antikapitalistisches Bündnis und deswegen ist die Europäische Zentralbank in erster Linie natürlich Symbol für eine Politik oder für ein Herrschaftssystem, was auf Ausbeutung und auf Wettbewerb beruht. Und deswegen gibt es viele Gruppen, für die dieser 18. März als der Tag des Widerstands, als eine politische Intervention in dieses kapitalistische System wirkt. Und die Europäische Zentralbank, das hat sich so in den letzten Monaten gezeigt, ist aber tatsächlich auch ein politischer Akteur. Also die Europäische Zentralbank ist nicht einfach nur irgendeine Bank, wie uns manchmal vorgeworfen wird, sondern sie ist Teil einer modernen Staatsgewalt, was man zuletzt ganz stark an ihren Reaktionen zur Wahl in Griechenland gesehen hat. Also kaum gab es in Griechenland eine Abwahl der bestehenden Parteien und sozusagen so einen tatsächlich von unten hervorgerufenen Linksruck, hat die Europäische Zentralbank beschlossen, Staatsanleihen zu kaufen, außer von Griechenland, da schon mal auf keinen Fall. Sie hat von Anfang an den Schuldenschnitt gegenüber Griechenland ausgeschlossen, was einfach zeigt, dass sie ein politischer Akteur ist, die überhaupt nicht demokratisch kontrolliert ist und die gemeinsam mit gerade allen voran von Deutschland versucht, den neoliberalen Kurs durchzuprügeln in Europa.
Du hast ja gerade schon von diesem Linksruck in Griechenland gesprochen. Bewertet ihr denn die Wahl von Syriza in Griechenland, beziehungsweise halt den Konflikt irgendwie zwischen einer wirklichen Revolution und einer staatlichen Lenkung von so einer linken Partei?
Also deshalb habe ich gerade festgestellt, dass Linksruck wirklich das falsche, die falsche Vokabel immer ist. Würde, oder sozusagen, wir sind da natürlich, also sozusagen auch in Blockupy sind die Leute gespalten. Also wie vorhin deutlich gemacht hat, ist ja das einfach eine sehr breite Bewegung, ein sehr breites Bündnis. Und es gibt natürlich Leute bei Blockupy, die sagen, mit Syriza haben wir eine Wende in Europa erreicht. Ich würde eher sagen, dass die Wahl von Syriza einfach nur gezeigt hat, dass sich in Griechenland ganz viele Leute auf den Weg gemacht haben und es eine Bewegung von unten gab, die sich letztendlich jetzt zum Teil in Syriza manifestiert, aber auf der anderen Seite einfach nur die Möglichkeit gibt, so eine Diskussion wieder anzufangen. Also durch diese Abwahl der konservativen Parteien in Griechenland hat sich einfach ein neuer Raum geöffnet, tatsächlich über linke Alternativen in Europa nachzudenken und zu sprechen. Und dementsprechend bewertet man natürlich die Wahl von Syriza als etwas Positives, weil es etwas Neues aufmacht. Aber keine Frage ist, dass man Syriza jetzt daran messen muss, werden Abschiebeknäste jetzt abgeschafft? Hat es eine Möglichkeit, ein antirassistisches Zusammenleben tatsächlich zu verwirklichen in Griechenland? Wird die Abwahl der Troika jetzt durchgesetzt nach dieser Atempause, die wir jetzt gewonnen haben? Oder wird Syriza den Kurs, wie wir es von den etablierten Parteien eh schon kennen, eben doch wieder dahingehend schwenken und sagen, es bleibt wie es ist und man hat da keine Chance, sich gegen so einen neoliberalen Kurs durchzusetzen? Und daran sollte man Syriza jetzt auch messen und in den nächsten 4 Monaten messen.
Zurück zum Aktionstag. Was habt ihr denn für den 18. März geplant? Wie wird es so ablaufen? Was habt ihr euch so vorgestellt?
Unser 18. März, was sozusagen uns der wichtige Punkt ist, das ist ein politischer Tag und das ist ein politischer Tag für die sozialen Bewegungen in ganz Europa. Und das sozusagen unser Ziel ist es, uns das weder von den Bullen kaputt machen zu lassen, noch von einer sozusagen Intervention der Herrschenden, sondern wir intervenieren da rein. Das heißt, wir fangen früh morgens an. Wir wollen genau, sozusagen, wenn die Sonne aufgeht, uns rund um die Europäische Zentralbank versammeln, die Eingänge der Europäischen Zentralbank blockieren und das ja mit unterschiedlichen Mitteln. Und es wird dann so mittags um 14 Uhr eine Kundgebung geben, aber wir sagen ja auch, an diesem Tag soll der kapitalistische Alltag in Frankfurt lahmlegen. Das heißt, es wird kreativ, es wird bunt, es wird aber sicherlich politisch auch interessant, gerade auf dieser Kundgebung. Und um 17 Uhr dann findet die große Demonstration statt, die sicherlich ganz spannend wird, wenn man daran zurückdenkt, wie die Bullen 2013 reagiert haben. Wir hoffen, dass sie sich diesmal ein bisschen zurückhalten werden. Wir haben Bock auf eine entschlossene, durchsetzungsfähige Demo und freuen uns darüber, dass wir irgendwie gemeinsam mit dem Bündnis dazu aufrufen können. Bringt alle eure Sonnenbrillen mit, bringt alle eure Regenschirme mit, seid bunt, seid entschlossen, seid durchsetzungsfähig und das auf der gesamten Demo.
Frankfurt ist ja so ein bisschen so ein Testfeld für Polizeistrategien. Es gab ja auch bei den letzten Blockupy-Aktionstagen da sehr verschiedene Versuche irgendwie von Polizei, die Proteste so zu kriminalisieren oder sie einfach so laufen zu lassen und gucken, was passiert oder so einen krassen Kessel zu machen. Welche Reaktion erwartet ihr euch denn oder erwartet ihr überhaupt von den Cops und wie wollt ihr damit umgehen?
Wir gehen ganz stark davon aus, dass die Cops versuchen werden, uns in angenehme und in unangenehme Demo-Teilnehmerinnen oder Aktivistinnen und Aktivisten einzuteilen. Genau das werden wir nicht tun. Also es gibt im Bündnis die klare Aussagen, wir werden uns nicht spalten lassen, wir sind solidarisch mit allen, die unsere Ziele teilen. Und so werden wir auch den Tag über gemeinsam auftreten und gemeinsam auf der Straße sein und den Cops da ja keine Möglichkeit geben.
Dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel, viel Erfolg für die Aktionstage. Passt auf euch auf und habt auf jeden Fall viel Spaß.
Vielen Dank. Wir sehen uns auf der Straße.
Ja, das war's auch schon wieder für diesen Monat. Der Frühling steht hoffentlich vor der Tür und damit auch ein neuer, spannender Monat. Bis dahin freuen wir uns über Feedback, Kritik und Kommentare gerne an aradio-berlin@riseup.net oder über unseren Blog aradio.blogsport.de. Bis dann!
escuchen, escuché en las paredes, una vez hecho contra el vent. Encara no tinc cara, tinc la testa, i esta pera la festa.